ARD Sounds.
Da kamen, ich weiß nicht mal, wie viele Leute das waren, die kamen irgendwie panisch auf uns zugelaufen, hektisch, gestikulierend. Ich habe den Eindruck gehabt, irgendwie unter Schock stehen, kann man wirklich sagen. Und wir wussten gar nicht, was los war. Wir sahen, wir also in einem geschlossenen Streifenwagen, die Leute kommen auf uns zu. Wir konnten in dem Moment nicht realisieren, was könnte jetzt das Problem sein. Und das hat sich dann für uns dann in kürzester Zeit rausgestellt, was das Problem war.
Ein Polizist und eine Polizistin sind auf Streife und dann kommen Menschen hektisch auf den Streifenwagen zugelaufen. Warum? Ein Banküberfall mitten in Mainz.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Jost Schmidt und in der heutigen Folge lernen wir Rainer kennen, Polizeihauptkommissar im Polizeipräsidium Mainz. Das heute ist auch ein guter Beweis dafür bei ganz vielen Leuten aus der Blaulichtfamilie, Rettungsdienst, Notarzt und eben auch bei der Polizei. Die wissen am Anfang der Schicht nicht, was und wen die da heute sehen. Es kann alles passieren. 12. Oktober 2010, kurz nach 10 Uhr morgens in Mainz. Rainer arbeitet beim Altstadtrevier. An diesem Dienstagvormittag fährt er mit seiner Kollegin Streife, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und bis dahin gibt's da nichts Ungewöhnliches. Und vielleicht macht Rainer auch den größten Fehler, den er so machen kann, und sagt folgenden Satz.
Es war eigentlich eine entspannte Schicht. Wir sind einfach von einem normalen Frühdienst ausgegangen. Was heißt normaler Frühdienst? Man schreibt morgens noch die Berichte, die man vielleicht noch etwas liegen gelassen hat oder die fertig werden müssen. Man fährt dann mit der Kollegen oder Kollegin dann irgendwann auf Streife, arbeitet die Einsätze an, die anfallen. Im Regelfall sind das Verkehrsunfälle, Ladendiebstähle morgens, den ein oder anderen Alarm, der eingeht, der überprüft werden muss. Und eben die normale Streifentätigkeit, indem man rausfährt, dass die Sache dann auf einmal von 0 auf 100 hochschlägt, das haben wir nicht mitgerechnet in dem Moment, aber man muss damit rechnen.
Wie hast denn du gemerkt, oh warte mal, jetzt hier passiert irgendwas?
Da kamen, ich weiß nicht mal, wie viele Leute das waren, die kamen irgendwie panisch auf uns zugelaufen, hektisch, gestikulierend. Ich habe den Eindruck gehabt, irgendwie unter Schock stehen, kann man wirklich sagen. Und wir wussten gar nicht, was los war. Wir sahen, also in einem geschlossenen Streifenwagen, die Leute kommen auf uns zu. Und ich habe noch für mich gedacht, hier muss irgendwas passiert sein. Aber ich habe nichts gesehen.
Da gab es dann auch diese ältere Dame, die Beifahrertür aufgerissen hat. Und das ist was, denke ich mal, das passiert euch nicht so oft im Dienst, ne?
Auf gar keinen Fall. Also das ist das, wie du schon richtig sagst, das ist eine Ausnahme eigentlich. Ich sage mal, Polizei, Respekt, man spricht die an. Manche trauen sich gar nicht, die Polizei anzusprechen, was ja total verkehrt ist. Bei mir auf der Fahrerseite, ich bin in den Streifenwagen gefahren, hat ein Mann gestanden, der hat uns dann auf die Situation dann hingewiesen, die gerade passiert ist.
Weißt du noch, was der ungefähr gesagt hat?
Wir sind überfallen worden. Und da laufen die Täter und zeigen in die Richtung, wo die Täter laufen. Die haben uns im Prinzip in die Situation direkt mit reingezogen. Und das war dann eine Augenblicksentscheidung für uns beide als Streifenteam, meine Kollegin und ich. Hier muss direkt gehandelt werden, ja.
Also ihr müsst euch jetzt schnell entscheiden. Die Zeugen von dem Überfall, die stehen bei euch im Auto, die zeigen in zwei Richtungen. Da sind zwei mutmaßliche Täter, zwei verschiedene Fluchtwege. Was macht ihr?
Wir sind im Prinzip aus dem Auto rausgesprungen. Die Kollegin und ich, wir haben uns kurz angeguckt. Kurze Absprache, ich glaube, die war so, ich nehme den, ganz kurz. Und da wir ein eingespieltes Team waren, haben wir im Prinzip jeder auf den anderen von uns gesetzt. Wir wussten eben, dass wir funktionieren, auch jetzt mal getrennt. Jeder konnte sich auf den anderen zwar verlassen, obwohl wir getrennt waren. Und das war für uns gar keine Sekunde, bei beiden nicht nachzudenken. Eigentlich hatten wir keine andere Wahl gehabt, weil die Zeugen oder Mitarbeiter uns direkt in der Panik, die die hatten, reingezogen haben. Da war nicht lange Zeit zu überlegen, ja, absolut. Und manchmal muss man Sachen entscheiden, bevor man keine Entscheidung trifft, egal wie es ausgeht jetzt erstmal. Und je mehr die sich entfernen, umso geringer ist der Erfolg nachher, dass man die irgendwie greift. Das Gute an der Geschichte war noch, die sind jetzt nicht, wie man das vorstellt, wie vielleicht ein Sprinter aus der Bank raus und weggerannt, sondern schnellen Schrittes. Und das war dann für uns, also für mich, war das so, den krieg ich.
Rainer und seine Kollegin entscheiden sich also dafür, den Streifenwagen auf der Straße stehen zu lassen, sich zu trennen und die Täter separat zu verfolgen, in unterschiedlichen Richtungen. Rainer, wie weit von euch waren diese beiden Männer schon weg?
Derjenige, der bei mir stand, der Mitarbeiter oder Zeuge von der Bank, der hat ja meinen in die Richtung gezeigt, wo mein Täter hingelaufen ist. Der ist Richtung Bahnhof gelaufen. Das weiß ich noch 1:1. Und er hat mir im Prinzip den Weg gewiesen durch ein Handzeichen dieser Mitarbeiter. Und er war von mir entfernt knappe, noch keine 50 Meter schnellen Schrittes. Er war etwas korpulent, kleiner als ich. Und ich muss sagen, früher war ich noch fitter, als ich hobbymäßiger Fußball war ich noch fitter als heute, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich hatte, als ich den erblickt hatte, seine Silhouette erblickt hatte, wusste ich, ich bin dem überlegen irgendwie. Diesen Biss hatte ich irgendwie gehabt, ja. Und wie gesagt, er ist schnell in Schrittes gegangen. Und das, was mir dann durch den Kopf gegangen ist, der Klassiker, dann nach sehen, wo ist derjenige oder erfassen, wo ist diese Person, dann von Weitem schon zu rufen, stehen bleiben, Polizei. Das habe ich nicht gemacht aus taktischen Gründen, weil die Gefahr bestand, dass der dann gerannt wäre. Meine Taktik war eine ganz andere dann in dem Moment.
Also wenn ich jetzt so höre, ihr habt euch da getrennt, dann denke ich als Nicht-Polizist erstmal, oh warte mal, kann das nicht gefährlich werden, wenn ich jetzt meinen Streifenpartner in die eine Richtung gehen lasse und ich gehe aber in die ganz andere Richtung?
Diese Augenblicksentscheidung hat in dem Moment uns keine andere Wahl gelassen, so zu handeln. Man kann auch nicht sagen, würdest du nochmal so handeln, wenn nochmal sowas wäre. Jeder Fall ist anders und wie gesagt, es ist besser eine Entscheidung zu treffen wie gar keine. Was dann nachher rauskommt, ob die richtig oder falsch ist, okay, so what, da muss ich mit leben oder dann begründen, warum es so ist. Es war zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach immer noch die richtige Entscheidung.
Ich will ja hier möglichst viel lernen im Podcast mit euch. Und deswegen reden wir darüber nochmal weiter. Mehr in Richtung Theorie mit Günther Epple. Er ist Polizeibeamter an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, er bildet die Polizisten von morgen aus. Wir stellen uns vor, zwei Beamte auf Streife, die sich für eine Verfolgungsjagd voneinander trennen. Was sagt der Ausbilder zu so einer Übungssituation?
Die Einsatztaktik und Vorschriften besagen, man sollte sich nicht trennen. Und ich glaube, das ist ganz einfach und ganz klar verständlich. Wir sind als Polizisten zwar gut ausgebildet und auch gut geschult, aber wir wissen halt einfach nicht, auf wen wir treffen in den allermeisten Fällen. Und zwei Personen haben halt einfach die doppelte Wirkung als eine Person, ne? Und ich sag mal, das können Sie sich vielleicht ein bisschen wie beim Fußball vorstellen, ne? 2-1 macht nicht richtig Spaß zu spielen, außer Sie haben vielleicht Harry Kane gegenüber, der schafft uns zwei auch, aber ansonsten ist es schwierig. Und es gibt auch Studien aus den USA, die besagen, dass Straftäter ganz genau abwägen, ob sie einen Angriff gegenüber die Polizei wagen, sage ich mal, oder nicht. Und die gucken natürlich, also die gucken auf so Dinge wie Körperspannung und Ausrüstung, aber die gucken natürlich auch, ist einer allein oder sind das möglicherweise zwei und ist einfach das Risiko beim Angriff zu hoch, dann unterlassen sie den und sehen sie einen Polizisten, der alleine ist und dann vielleicht noch schlecht ausgerüstet ist und wenig agil ist, dann wagen sie den Angriff und deshalb ist es einfach gut, sich nicht zu trennen.
Das heißt, Günther Epple sagt, für ihn ist das erstmal keine Lehrbuchentscheidung. Aber ich muss auch sagen, das sind ja Momententscheidungen. Oft ist es ja draußen gerade nicht wie im Lehrbuch, so wie in der Schule, weil die Umstände ganz anders sind. Und unser Experte, der war natürlich auch nicht direkt dabei.
Wir sagen da so ein bisschen laienhaft dazu, das ist einfach der Jagdinstinkt, ne? Klar, die haben eine Bank überfallen und die Polizisten oder Polizistinnen und Polizist kommen und sehen eine Chance, die Täter zu kriegen. Und ja, wir wollen die natürlich auch kriegen, ne? Oder die wollten die natürlich auch kriegen und am besten beide, ne? Und klar, wenn sie sich trennen, ist die Chance, dass einer vielleicht einen findet, höher, wie wenn zwei einem hinterherlaufen und der ist vielleicht weg, dann haben wir gar nichts. Also verstehen kann ich das schon, taktisch ist es trotzdem nicht sinnvoll.
Bei Polizeieinsätzen ist das manchmal ja wie beim Fußball. Beim Zuschauen und beim Diskutieren danach sind alle schlauer und hätten das alles anders gemacht. Aber wir alle standen nicht auf der Straße, in diesem Moment so wie Rainer. Der hat sich für diesen Weg entschieden und das mit einer Begründung. Ein Banküberfall mitten in Mainz, die Täter flüchten. Das ist auch eine Situation, die ist nicht so richtig übersichtlich. Alles geht sehr schnell. Und Rainer und seine Kollegin, die sich trennen. Jeder hinter einem Verdächtigen hinterher. Rainer, wie war denn das? Hatten die beiden Männer, die ihr da verfolgt habt, in dem Moment schon mitbekommen, dass ihr die verfolgt?
Die wussten von ihrem Glück, wussten die noch nichts. Ja, genau. Ich kann auch in erster Linie nur von meinem erzählen, den Rücken erblickt.
Und Adrenalin geht da hoch.
Eine gewisse Anspannung ist da, aber ich bin da sehr konzentriert und fokussiert. Man muss kühlen Kopf bewahren, nicht hektisch werden. War so wie so eine Art Jagdtrieb. Also bei mir, den muss ich kriegen und den will ich erwischen. Das war mein oberstes Ziel gewesen. Klar, hat man da immer noch im Hintergedanken, der hat eine Bank überfallen. Wie läuft ein Banküberfall ab? Wahrscheinlich mit irgendeiner Waffe. Hat immer so ein bisschen mitgespielt, ja. Und in dem Moment war es wichtig, auch meiner Meinung nach zum Schutz aller, die da rum sich bewegt haben Richtung Bahnhof, ja, sich so nah wie möglich an den Rand zu nähern. Ich sage mal, wie eine Raubkatze an die Beute, um ihn dann zu überwältigen, ja. Um möglichst wenige Gefahren für Unbeteiligter gelten zu lassen, ja. Wenn ich den vielleicht von hinten angerufen hätte und hätte gesagt, halt stehen bleiben, was wäre passiert? Hätte vielleicht jemand mit einer Waffe bedroht, hätte vielleicht geschossen.
Und dann passiert was Unerwartetes. Dieser Täter, den Rainer verfolgt, der wirft was weg.
Als der schnellen Schrittes ging, reißt er auf einmal seine Haare in Form von einer Perücke runter und geht dann schnellen Schrittes an den Mülleimer vorbei und wirft die da rein. Da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht wahr. Habe ich jetzt für mich gedacht, gell? Und da war ich mir sicher, das ist jetzt hier ernst. Also Banküberfall, Perücke, einer wirft eine Perücke weg. Da war ich dann mittendrin statt nur dabei, gell? Also das hat sich dann immer mehr entwickelt, dass das, was hier geschildert worden ist von den Leuten, dass das jetzt hier volle Realität ist, gell?
Weißt du noch, was das für eine Perücke war, wie die aussah?
Ja, das war, ich glaube, das war eine ganz einfache Perücke, war das gewesen, die man einfach rüberziehen konnte. Ich glaube, das war so ein grauer Ton, war das. Entweder grau oder braun, irgendwas in der Richtung war das, ja. Das waren jetzt nicht viele Haare, das war eher so, er war auch eher so mit wenigen Haaren, also als Ursprungsperson. Der hat die nur, ich habe so den Eindruck gehabt, so hat sich das für mich so dargestellt, gerade so draufgesetzt, dass man so das Gesicht ein bisschen unkenntlich macht oder nicht sagen kann, ey, der hat graue Haare gehabt und nachher, wenn er die runterzieht, ist es ein Glatzkopf oder sonst was, was ja in der Fahndung vielleicht entscheidend ist, gell, dann klar.
Was machst du?
Ich habe versucht, auf und aufzuschließen. Ich habe gesehen, die Fluchtdistanz hat sich immer mehr verringert und ich habe gedacht, der läuft mir auf keinen Fall mehr weg, weil ich war mittlerweile so nah dran, sagen wir mal so auf 10, 20 Meter, da ich gedacht habe, selbst wenn der jetzt anfängt zu rennen, ich habe ja auch seine Statur gesehen, etwas kräftiger und so, habe ich gesagt, der kann mir ja nicht mehr weglaufen, gell? Also, aber dann war schon der nächste Plan bei mir, was mache ich jetzt, wo greife ich jetzt zu?
Was ist denn der Plan, den du dir in dem Moment im Kopf zurechtlegst?
Der Plan war, ihn von hinten irgendwann anzusprechen, ihm teilweise so nach Möglichkeit so auf die Schulter zu fassen, den Überraschungseffekt wirklich aufzunutzen und im Blick zu haben, wo keine Unbeteiligten mehr sind, wo ich den jetzt ansprechen kann. Falls es zur Situation kommt, dass der irgendwie eine Waffe zieht oder sonst was, dass keine Unbeteiligten mehr da waren und das hat mir tatsächlich die Karten gespielt. Irgendwann hat er eine Ampel gestanden, Fußgängerampel und da war keiner mehr drumherum und das war für mich jetzt oder nie.
In dem Moment hat Rainer seine Schusswaffe schon gezogen, bis dahin nur als Vorsichtsmaßnahme. Aber der Mann hat Rainer auch noch gar nicht gesehen. Und was macht der? Der steht an der Ampel und wartet darauf, dass die grün wird.
In dem Moment, wo die Ampel grün wird, die Fußgängerampel, und er bewegt sich auf die andere Straßenseite. Und dann habe ich ihm im Prinzip einen Klaps gegeben auf die Schulter, ja, habe dann Abstand gewählt zu ihm, Schusswaffe gehalten, habe gesagt, Polizei, sofort auf den Boden legen. Und ich habe in seinem Gesicht gesehen, der war so überrascht, der wusste gar nicht, was ihm geschieht. Und hat sich sofort auf den Boden gelegt. Auf den Bauch. Ich habe ihn dann fixiert. Also nachdem er auf dem Boden gelegen hat, habe ich mich dann auf seinen Rücken draufgesetzt, sodass er nicht mehr aufstehen konnte. Und habe ihn so weit unter Kontrolle gehabt. Ja, die Schusswaffe zwischendurch weggesteckt, weil ich meine beide Hände brauchte. Und habe dann mit meinem Handy die 110 gewählt.
Also, du nimmst ihn fest. Der liegt da auf dem Boden. Es ist jetzt erstmal alles einigermaßen sicher und die Situation ist unter Kontrolle. Und dann nimmst du dein Handy und du wählst den Notruf.
Wie der normale Bürger auch, weil mein Funkgerät war im Fahrzeug. Weil, wie gesagt, damals war man noch nicht so ausgestattet, dass jeder ein Funkgerät dabei hatte. Und ich habe wie der normale Bürger die 110 gewählt und habe dann gesagt, ich habe gerade einen Bankräuber festgenommen. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich hatte einen kurzen Blackout gehabt. Die Straße, die ich jeden Tag befahre, wusste ich nicht, wo bin ich. Also wie so ein Film, ja. Und dann habe ich auf die andere Straßenseite geguckt und sehe das Straßenschild und sage, ah ja klar, Gärtnergasse, Ecke, Kaiserstraße bin ich. Ja, also es war kurz durch den Adrenalin, musste ich mich erstmal sortieren. Dann kam ein Zivilfahrzeug von unserem Revier, das war ein Bezirksbeamter, also so ein sogenannter Viertelsputzer. Der war gerade auf dem Weg zum Präsidium gewesen, hat das mitgekriegt, hat gesagt, ey shit, da ist was passiert, ich muss da helfen. Der kam vor Ort, hat mich unterstützt und nach kamen die Streifenwagen an. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Bank zwischenzeitlich einen Alarm ausgelöst hat und schon im Hintergrund Maßnahmen am Anlaufen waren. Also es waren genügend Polizeikräfte da, die dann dazustoßen konnten. Und ich weiß noch genau, als die ersten Streifenwagen kamen, das Erste, was ich, die haben gesehen, die Situation war unter Kontrolle, da habe ich zwei Sachen gesagt. Die Kollegin ist einem anderen hinterher, ich weiß nicht, wo die ist, guckt nach der. Und Nummer zwei war, mein Streifenwagen steht noch in der Bahnhofstraße unverschlossen. So. Das waren meine zwei Gedanken. Also ich habe in erster Linie, habe ich an die Kollegin gedacht, weil ich gedacht habe, die ist weg. Ich weiß, wo die ist. Kümmert euch um die. Guckt, wo die ist.
Dann geht's weiter. Dieser Täter, der eben noch auf dem Boden lag, wird aufgestellt. Und wie das dann immer so ist, der wird durchsucht. Und dann findet Rainer das.
Der hat eine Schusswaffe im Hosenbund griffbereit gehabt. Habe ich gefunden. Ich meine, es war eine Schreckschusspistole. Keine scharfe Waffe, eine Schreckschusspistole, aber immerhin eine Schusswaffe. Der hat die vorne im Hosenbund stecken gehabt, sodass er nur nach vorne greifen hätte müssen und die hätte können ziehen. Dann denke ich, oh, war gefährlich. Aber nichtsdestotrotz, ich war ja darauf eingestellt und ich habe ja damit gerechnet. Nicht umsonst habe ich meine Schusswaffe zur Eigensicherung gezogen gehabt und so. Also es ist schon ein flaues Gefühl, wenn man dann sieht, dass derjenige, den ich hatte, dieses Tatwerkzeug, Tatmittel, Schusswaffe einstecken gehabt hatte.
Wir sind ja im Jahr 2026. Wie viel Geld bringt so ein Banküberfall da überhaupt noch heutzutage? Mittlerweile ist ja viel weniger Bargeld unterwegs. Banken schließen ihre Filialen, bauen ihre Geldautomaten ab. Die Sicherheitstechnik ist besser geworden. Und da denke ich mir einfach, kein Mensch überfällt doch heute noch eine Bank, oder? Günther Epple.
Also geben tut es noch, aber absolut stark rückläufig. Also wenn man die letzten 10 bis 15 Jahre betrachtet, also tatsächlich ein massiver Rückgang. Aber wir haben sie noch. Ich habe mal nachgeguckt und 2024 haben wir so circa 35 Raubüberfälle auf Geldinstitute gehabt. Ich glaube, vor 15 Jahren war das noch 5 bis 10 Mal so hoch. Geben tut es noch, aber relativ selten. Eigentlich ein unattraktives Delikt. würde ich jetzt mal sagen, hohes Risiko, also bei dem klassischen Bankraub, hohes Risiko und eigentlich gar keine so hohe Beutemöglichkeit mittlerweile. Und deswegen, glaube ich, ist das auch stark zurückgegangen.
Wir haben mal noch in die polizeiliche Kriminalstatistik geschaut im Jahr 2000. Schon damals ging es um, Zitat, eine sinkende Fallentwicklung bei Raubüberfällen auf Geldinstitute und Poststellen. In dem Jahr gibt es mehr als 1000 Fälle. Nochmal der Vergleich. Günther Epple spricht für das Jahr 2024 von 35 Fällen. Und er sagt, man kann diese Täter so ganz grob in zwei Gruppen einteilen.
Das eine sind so, ich sag mal so Krisentäter. Das sind tatsächlich alleinhandelnde Personen oder zu zweit. Kein Geld, akute Geldsorgen. Und die brauchen jetzt einfach schnell Geld. Wir haben auch immer das Phänomen, dass zum Beispiel dann vor Weihnachten die Zahlen ansteigen. Ne? Also das ist so, weil doch die Weihnachtsgeschenke gekauft werden müssen. Ist tatsächlich, klingt total makaber, ist aber so. Und das sind, ja, die Kundschaften schon aus und gucken, wie es geht, aber eigentlich Laien. Und die zweite Gruppe sind die hochprofessionellen Täter, die wir hatten, bis hin zum Terrorismus, die sehr viel umfangreicher auskundschaften und auch gucken, wo, dass die Beutehöhe stimmt, ne? Und dass die nicht für 10.000 Euro so ein enormes Risiko eingehen. Das sind dann hochprofessionelle Täter, die sich ganz gezielt die Objekte auswählen, die ganz gezielt wissen, wo ist viel Geld zu holen und wie ist viel Geld zu holen. Aber auch da sind die Zahlen bei diesem Delikt deutlich zurückgegangen, weil es einfach nicht lukrativ ist.
Also das mit Weihnachten, das ist irgendwie heftig. Und woran man vielleicht auch noch denken muss, wir reden jetzt hier über die Täter, aber wie viele Menschen werden da traumatisiert, wenn jemand da eine Waffe auf Menschen hält? Die haben Todesangst, die haben auch vielleicht nach dem Überfall nochmal Angst, dass das nochmal passiert. Das ist keine Kleinigkeit. Also wir fassen nochmal zusammen. Bei dem Banküberfall ist einer von zwei Verdächtigen festgenommen. Und wenn ich Rainer wäre, dann würde ich nach der Festnahme erstmal wissen wollen, was ist denn mit meiner Kollegin? Geht's der gut? Was ist da passiert?
Ich glaube, ein Kollege hat mir gesagt, ey, die Kollegin hat den, alles gut. Die Kollegin hat im Hinterhof der Postbank, also gerade um die Ecke, von mir jetzt getrennt, Luftlinie 10 Meter, aber eine immense, ich gar nicht gesehen, und hat den zweiten Täter samt Beute festgenommen. Alles sicher. Und dann ist einem auch so ein Stein vom Herzen gefallen und gesagt, alles gut.
Deine Kollegen fahren diesen Mann, den du da festgenommen hast, dann zur Wache. Und du läufst nach dieser krassen Situation dann ganz alleine zurück zum Streifenwagen.
Im Kopf war das wie eine Leere bei mir, momentan. Praktisch eine Leere. Leere im Kopf, sodass man, dass ich gesagt habe, ich habe das nochmal Revue passieren gelassen. Und ja, Erleichterung kann man dazu sagen. Man atmet mal durch. Und ja. Und versucht dann wieder zur Normalität überzugehen und zu sagen, ich setze mich jetzt in den Schreibwagen und fahre weiter. Das war wichtig für mich persönlich, diese Ruhe nochmal auf dem Rückweg alleine, um dann nochmal durchatmen zu können, um zu mir selber zu finden dann in dem Moment. Und ich kam dann an, bin dann um die Ecke gebogen und habe gesehen, alles voller Blaulicht vor der Bank, Kriminalpolizei bei der Tatortaufnahme. Und da bin ich das erste Mal wieder auf die Kollegin getroffen. Wir haben uns angeguckt, waren irgendwie erleichtert, haben so ein Gefühl, sag ich mal, der Freude gehabt, also Positives, haben uns im Prinzip abgeklatscht, ja, und haben nochmal kurz reflektiert über die Sache und haben gesagt, oh, boah, was eine Aktion, gell? Aber im positiven Sinne jetzt, im positiven Sinne, ja. Und jetzt nochmal, die kleine Beigeschichte dazu. Ich habe ja gesagt, Streifenwagen war ja abgestellt, unverschlossen, persönliche Sachen waren da drin und alles.
Weil ihr da so schnell weg musstet.
Absolut, keine Zeit mehr für irgendwas. Da haben dann Bürger gestanden und haben den Streifenwagen bewacht. Die haben die Situation erkannt und haben gesagt, hier die Polizei rennt da einem hinterher. Und da haben die da gestanden und haben den Streifenwagen bewacht und haben gesagt, wir sind so lange stehen geblieben und so weiter.
Du hast ja schon gesagt, deine Kollegin hat den anderen Täter ganz in der Nähe in dem Hinterhof gefasst mit der Beute. Wie lief das ab?
Die Kollegen haben gesagt, ich war ja jetzt selbst nicht dabei. Die hat den dann auch überwältigt in irgendeiner Form und der hat dann, ich weiß nicht, ob das Geld in der Plastik, ich meine, es war in der Plastiktüte und die Plastiktüte ist dann irgendwie zu Boden gefallen und da sind die Geldscheine im Hof rumgeflogen, ja. Also wie man das aus dem Fernsehen kennt und denkt, was ist denn jetzt da, das kann jetzt nicht wahr sein, gell?
Später kommt dann raus, diese beiden Männer, die haben eine Vorgeschichte.
Ja, die haben eine Vorgeschichte. Wir waren uns dieser Tragweite zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Das hat sich dann im Rahmen der Ermittlung noch am selben Tag so nach und nach rausgestellt durch die Kriminalpolizei, die natürlich bei diesen Delikten, schweren Delikten, die Ermittlungen führt. Die Täter haben einer Bande angehört aus dem osteuropäischen Raum, die gezielt Banküberfälle in unterschiedlichen personellen Besetzungen begangen hat im gesamten Bundesgebiet mit demselben, ich sage jetzt mal einen Fachbegriff, Modus operandi. Der war, wir suchen uns Geldinstitute aus in der Nähe vom Bahnhof, wir reisen an mit dem öffentlichen Personennahverkehr, führen einen Banküberfall durch, hoffentlich erfolgreich, in Mainz ist er jetzt gescheitert, Gott sei Dank, trennen uns dann auf der Flucht, tun auf der Flucht möglichst wenig Aufsehen erregen, treffen uns final am Bahnhof und verschwinden in der Masse der Leute im Zug und fahren wie ein normaler Fahrgast, verlassen den Tatort, wollen somit in der Masse der Leute in der Unkenntlichkeit verschwinden. Und dann hat sich herausgestellt, wie gesagt, dass die in unterschiedlichen Besetzungen für circa 66 Taten in ganz Deutschland verantwortlich waren. Es gibt ja so ein BKA-Blatt, wo Fahndungspersonen drin sind für die Länderpolizei, dass man mal da reinguckt, nach wem wird bundesweit gefahndet. Und meiner habe ich tatsächlich im Nachgang wiedererkannt. Bei einem Banküberfall in irgendwo in Nordrhein-Westfalen haben sie die Kamera ein Bild von mir gemacht, da habe ich den 1:1 gesehen, das ist meiner.
8 Minuten, so lange hat es gedauert, von der Alarmierung von den Leuten auf der Straße bis zur Festnahme beider Täter. Das ist, muss man an der Stelle auch mal sagen, verdammt kurz. In der nächsten Folge Streifenfragen, da wechseln wir von Rheinland-Pfalz nach Frankreich. Da hören wir von Julian. Er ist bei der gemeinsamen deutsch-französischen Einheit der französischen Polizei und der Bundespolizei. Die fahren in Deutschland und in Frankreich Streife. La police arrive. Wir schauen mal in Julians Vokabelheft, was da so für Wörter drinstehen. Zum Schluss willkommen beim fröhlichen, kostenlosen Podcast-Shopping. Kunden, denen dieser Podcast gefallen hat, haben sich auch interessiert für das hier. Amerika, wir müssen reden. Im NDR-Info-Podcast beobachtet Ingo Zamperoni, was sich gerade politisch in den USA verändert. Und das ist nicht wenig. Ja, zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau, der Journalistin Jiffa Bourguignon, blickt er einmal die Woche von Deutschland auf das, was Freunde und Familie in den USA bewegt. Amerika, wir müssen reden. Hört gerne mal rein, zum Beispiel bei ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript Rike Lüschen, Laila Melis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.